Du hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
Genau, noch kein Held ist die Predigtreihe, die ihr ja wahrscheinlich jetzt schon mitbekommen habt. Das ist die dritte und letzte und auch die letzte Predigt von mir erstmal, aber ist nicht so schlimm. Ja, die wird nochmal richtig fetzen und ich kann ja in der letzten Predigt, ich meine, ich gehe ja dann, kann ich ja eigentlich sagen, was ich möchte. Ne? Ihr könnt ja dann eh nichts mehr sagen. Nee, das ist immer der Traum, ne? Dass man irgendwie alles sagen kann, was man möchte. Damit ich heute nicht zu lange rede, ich werde noch einmal ganz kurz zusammenfassen, worüber wir vorher gesprochen haben, also die letzten zwei Wochen. Ja, wir haben angefangen mit Desmond Doss. Einen Mann, der in den Zweiten Weltkrieg, eine reale historische Person, und der ist in den Krieg gezogen, war gläubig, aber ohne Waffe wollte er in den Krieg, weil er gesagt hat, ich werde nicht töten, weil das Gebot ist, das Gott mir gegeben hat. Und es war ein langer, steiler Weg, dass er ohne Waffe in den Krieg ziehen durfte, weil die Armee wollte das nicht tolerieren. Er musste wirklich viel bewegen, viel aushalten, viel Leid durchmachen, damit er am Ende in den Krieg gehen darf. Andere wollen nicht in den Krieg, wollen nicht sterben, aber er wollte unbedingt in den Krieg, aber doch ohne Waffen. Weil da, wo andere Menschenleben nehmen, hat er gesagt, möchte ich der sein, der versucht, Menschenleben zu retten. Er hat dann 80 Menschenleben circa gerettet, hat die Medal of Honor verliehen bekommen am Ende, die höchste Auszeichnung. Aus seinem Bataillon fingen die Leute an Gott zu glauben, wirklich an Gott zu glauben, aus der Sichtweise, wie Desmond Doss an Gott glaubte. Nur daraufhin, weil er das tat, was Gott ihm gegeben hat und von ihm wollte, egal was für ein Feind gegen ihn stand, egal was für eine Herausforderung vor ihm lag, er hat es angenommen und durchgezogen für seinen Gott. Dann gab es den Nick. Sandy hat eine wunderbare Predigt letzten Sonntag gehalten. Und dieser Nick ist auf die Welt gekommen, ohne Arme und ohne Beine, okay? Hatte nichts in seinem Leben, wofür es sich vielleicht, wenn wir darüber mit unserem normalen Verstand denken, zu leben lohnt. Weil was kann er schon machen? Kann er Fußball spielen? Kann er surfen? Kann er schwimmen? Kann er all das machen? Das denkt man sich, ohne Beine und ohne Arme geht das nicht. Er kann es irgendwie trotzdem, ja. Er macht es, er greift es an und er hat gesagt, ich möchte mein Leben für Gott leben, egal wie er mich geschaffen hat. Und er hat mich genau so geschaffen, wie er es wollte. Und er hat sich nicht entmutigen lassen von anderen Menschen, was sie über ihn dachten, was sie über ihn sagten. Er hat gesagt, ich möchte genau so sein, wie Gott mich haben wollte. Und hat Millionen von Leuten heute, und er lebt ja heute noch, ermutigt und wird darin weitergehen. Und er wird andere Menschen ermutigen, im Glauben stark zu sein und darin stark zu sein, was Gott uns gegeben hat. Jetzt wollte ich einen Übergang machen mit dem Hebräisch-Endgegner, ja. Also Hebräisch ist wirklich ein Endgegner, okay. Das sind Dinge, also das ist eine Sprache, ne? Die muss man nicht können, also wirklich. Das ist wirklich eine göttliche Sprache, glaube ich. Also die versteht auch keiner. Und da hatte ich halt einen Test, einen Abschlusstest und der hat mich wirklich, also der Endgegner hat aber mich besiegt. Also. Auf jeden Fall möchte ich euch heute fragen, bevor ich in meine Predigt gehe, wo setzt du dein Aber in deinem Leben? Okay? Wo setzt du dein Aber? Dieses kleine Wort Aber ist unserem deutschen Sprachgebrauch so ein wichtiges Wort und wir verwenden es ständig, immer und überall eigentlich. Okay? Ich könnte sagen, ich möchte mich bei jemandem entschuldigen, aber ich habe einfach viel zu sehr davor Angst, wie die andere Person reagiert. Okay? Oder Desmond Doss konnte sagen, ich möchte in den Krieg ziehen, aber ich möchte doch niemanden töten. Oder Nick konnte sagen, ich möchte Gott dienen, aber ich habe doch keine Arme und keine Beine. Wie soll das gehen? Und dieses kleine Wort aber, das wir setzen innerhalb von einem Satz, gepaart mit unseren Zielen und Träumen, macht alles so schnell einfach kaputt, ja? Wir setzen unser Ziel und wir alle haben Ziele und Träume, so hoffe ich auf jeden Fall. Wir haben dieses Ziel und dann bauen wir uns das in unserem Kopf und dann kommt dieses Wort aber und dann denken wir, da sind doch diese ganzen Probleme, die jetzt folgen werden, die da sind, die ich nicht kann, die schwierig sind in meinem Leben, die ich mir eingeredet werden, die ich mir selbst einrede. Und dann setze ich nach dem aber ich bin zu schwach, aber ich kann doch gar nichts, aber ich habe doch Löcher in meiner Hose, okay? Aber. Und dieses eine kleine Wort aber macht alles kaputt, was wir zuvor gesagt haben, diese kleine Konjunktion. Doch ich glaube, Helden werden wir erst dann, wenn wir das Wort umdrehen und unser aber am Ende unseres Problems setzen. Denn Probleme werden immer kommen und darauf werde ich gleich eingehen. Probleme werden uns immer heimsuchen und immer da sein. Aber wenn ich anfange, mein Aber am Ende zu setzen von meinem Problem, dann wird was ganz anderes passieren. Wenn ich anfange zu sagen, ich werde keine Waffe tragen, aber ich werde in den Krieg ziehen. Okay? Ich möchte Gott dienen, aber ich habe keine Arme und Beine. Wenn ich das anfange umzudrehen und zu sagen, ich habe keine Arme und Beine, aber ich werde Gott dienen. Ich möchte mich entschuldigen, aber ich kann das nicht, weil ich Angst habe. Wenn du das anfängst umzudrehen und zu sagen, ich habe Angst, aber ich werde mich entschuldigen. Diese ganzen Probleme werden uns heute begegnen. Und es gab einen Mann, der zum Helden wurde, weil er anfing, das Aber umzudrehen, dass alle anderen in seinem Volk, sie sagten, wir wollen Gott dienen, aber die Philister sind gegen uns und wir sind viel schwächer. Da gab es diesen einen Mann, der gesagt hat, die Philister sind gegen uns, aber mein Gott ist so viel größer. Und um diesen Mann soll es heute gehen. Und bevor ich sage, wer es ist, ich gebe euch einen kleinen Tipp. Er hatte 5 Steine und eine Schleuder. Wir schauen uns ein Video an, okay? Ich habe euch deutsche Untertitel drunter gesmashed, ja? Es ist ein bisschen pumpig. Also schauen wir mal rein und dann werden wir die Predigt fetzen, okay? Alles klar.
The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? When the wicked, even mine enemies and my foes, came upon me, they stumbled and fell. Though a host should encamp against me, my heart shall not fear. Though war should rise against me, in this I will be confident. I've got a promise. Turning back is not an option. There's a calling on my life, and I'm not about to drop it. I got this. For this I was chosen. The final word over me was spoken before I was born. I have a purpose that goes far beyond what I want, what I feel, what I see, and what they say cannot be. With God, all things are possible. And when my desire aligns with the divine, I am unstoppable. In this, I will be confident. Of course the climb is hard. I'm not surprised. The dream is difficult by design to make sure I rely on His might, not mine. His plan, not mine. His hand, not mine. My assignment was conceived in His heart, His mind. And the blessing ahead will always be greater than the battle behind. So this is not the time to compromise or entertain 1,000 lies and 1,000,000 reasons why I can't or it won't or it's not or I'll never. I've heard it before, so shut up, devil. God didn't say He'd make it easy. He said He'd make me better, make me strong, and give me grace to carry on. No matter what the opposition, I only need one weapon. I have the faith to overcome. In this, I will be confident. I'm too close to quit, and the stakes are too great for me to hesitate. So whatever it costs, whatever it takes, I keep coming. I show up, take the shot with my hands shaking. Fear is real, but it won't break me. God will not fail me, nor forsake me. I'll keep coming. I'll step to the battle like it's already won. Like I got the enemy on the run. I speak and believe like it's already done. In this, I will be confident. He made me a promise. He gave me a calling. I know that He's able to keep me from falling. I focus my hope. My excuses are gone. The moment to prove the power of God has come. He made me a promise. Calling. I know that He's able to keep me from falling. I focus my hope, the past is gone. The moment to prove the power of God has come. In this I will be confident. The time is now, the odds are long. The haters are loud, the pressure is on. But devil, you messed with the wrong one. I got my sling, I got my stone. And in the name of my God, I will overcome. In this I will be confident.
Erstmal die volle Dröhnung am Morgen mit einem Video, ja. Auf jeden Fall möchte ich mit euch reinstarten und zu sagen, wir haben Probleme, wir haben Herausforderungen, aber gibt es immer diesen einen Gott, der bei uns sein könnte? Und ich glaube, jetzt hatten wir 2-mal Personen aus unserem realen Leben, also aus der mittelbaren Vergangenheit, möchte ich mit euch auf eine Person eingehen, die schon 3000 Jahre circa zurückliegt. Aber eine Person, die Geschichte enorm geprägt hat, ja, ein Mann, der größte Musiker war auf der ganzen Welt, okay? Ihr denkt vielleicht, Adele ist die größte Musikerin oder wen gibt's da? Lady Gaga gibt's da noch, ja? Oder wen hätten wir da noch? Shawn Mendes oder wie auch immer sie heißen. Ich bin ganz schlecht in sowas, okay? Aber wisst ihr, was ich glaube, wer der größte Musiker auf der ganzen Welt war, war King D, okay? Seine Psalme, ja, haben wir 3000 Jahre später immer noch und singen sie noch heute und lesen sie noch heute. King D, King David, der größte Musiker aller Zeiten, ja, der aufgetaucht ist und seine Vergangenheit, sein Werdegang war relativ steil, ja. Er war ein Schäfer, dann wurde er zum Krieger, dann zum König, dann zum Singer und dann zum Schafstreichler, okay? Dann wurde er ganz brav. Nein, aber ich möchte heute mit euch in seine Geschichte reingrätschen, weil ich glaube, dass David eine sehr krasse Persönlichkeit war. Und was ihn ausgezeichnet hat, mit einem Satz könnte man eigentlich sagen, er war ein Mann nach Gottes Herzen. Genau so wie Nick Vujovic und wie auch Desmond Doss. Ihre ganze Persönlichkeit kann man zusammenfassen mit: Sie waren Männer nach Gottes Herzen. Und bevor ich weitergehe, möchte ich euch auch sagen, mir ist aufgefallen, ich habe 3 Männer rausgesucht, aber es gäbe noch so viele Frauen auf dieser Welt und in der Bibel, die genauso krasse Dinge vollbracht haben, ja. Warum ich Männer rausgesucht habe, keine Ahnung, wahrscheinlich, weil ich ein Mann bin, ja, und weiß ja auch nicht. Ich habe nicht lange nachgedacht, aber ich wette, Andi kann auch mal eine Predigtreihe über Frauenhelden machen. Okay, auf jeden Fall möchte ich jetzt reingehen in King D, okay, King David, der die Geschichte ultra gerockt hat, okay, der wirklich Unglaubliches vollbracht hat, weil er gesagt hat, mein Gott ist stärker. Die Philister sind gegen mich, aber mein Gott ist größer. Wir schauen uns Psalm an. Diesen Psalm hat er geschrieben und die Psalme sind riesig. Es gibt 150 Psalme. Auf jeden Fall gibt es sehr viele Psalme und circa die Hälfte davon hat David geschrieben, okay? David alleine, er war ein begnadeter Schreiber. Und wenn er Psalme schrieb, hat er sie hauptsächlich geschrieben, nicht um von seinem Leben zu berichten, sondern um von seiner Seele zu berichten. Das, was in ihm abging, und er hat es ganz unverblümt niedergeschrieben. Alles, was ihn irgendwie belastet hat, hat er einfach aufgeschrieben und Lieder draus gemacht. Und die Psalme sind so ein kostbarer Schatz noch heute. Die Hälfte davon sind ungefähr Leidenspsalme. Und wenn man sie so liest, denkt man, oh, hier ist so viel Enttäuschung und Trauer. Und was den David alles mitgenommen haben muss, muss krass gewesen sein. Aber nach einem jeden Trauerpsalm folgt immer ein Siegespsalm. So war David immer. Und wir gucken jetzt in unseren Sandwich-Psalm hinein, der anfängt mit: Du, meine Stärke, auf dich will ich schauen und auf deine Hilfe warten. Ja, Gott ist meine sichere Burg, sagt David, okay? Ihm ist alles egal und er sagt, Gott, du bist meine sichere Burg. Und jetzt fährt er weiter und es wird ein bisschen spannend, ja? Nach diesem tollen Einstieg sagt David, mein Gott wird mir voll Güte entgegenkommen. Er lässt mich als Sieger herabsehen auf alle meine Feinde. Okay, jetzt rutscht er ein bisschen ab. Töte sie nicht auf der Stelle, damit mein Volk ihre Strafe nicht zu schnell vergisst. Erweise deine Macht an ihnen. Lass sie umherirren und bring sie zu Fall. Du, Herr, bist doch unser Schild, der uns schützt. Okay, jetzt fängt er sich wahrscheinlich wieder. Okay, Gott ist mein Schild. Ja, er soll irgendwie die Feinde zerstören. Und jetzt fährt er weiter und sagt, sie sündigen, sobald sie den Mund aufmachen. Darum lass sie sich verstricken in ihrem Stolz, dass sie der Lohn für die Flüche und Lügen, die sie von sich geben. Mach ein Ende mit ihnen in deinem Zorn. Vernichte sie, dass nichts mehr von ihnen übrig bleibt. Daran wird man erkennen, dass Gott herrscht über ganz Israel und bis in die entferntesten Winkel der Erde. Jeden Abend kommen meine Verfolger wieder, knurren wie bissige Hunde und streifen umher in der Stadt. Die Streuner auf der Suche nach Fraß und werden nie satt. Dann knurren sie. Ich aber will deine Stärke besingen und am Morgen will ich jubeln über deine Gnade. Jetzt wird er wieder ganz sanft. Und singt weiter, denn du wurdest für mich zur sicheren Burg, zur Zuflucht am Tag meiner Not. Du meine Stärke, dir will ich Psalmen singen. Ja, Gott ist meine sichere Burg, ein Gott, der mir seine Gnade schenkt. Zuerst denkt man, das fängt so cool an, so schön. Dann wird es irgendwie zu einem Diss-Track, ja, David macht seine ganzen Feinde fertig und dann mantelt er das Ganze wieder ein mit: Meine ganzen Feinde sind um mich her und wollen mich verschlingen, aber Gott, zum Glück bist du doch da. Und das sind seine Psalme im Grunde immer. Sie fangen an mit Lobsang, gehen weiter mit Ängsten, Bedrängnissen, zutiefst beunruhigenden Situationen und enden immer in Lobpreis. Und er sagt sich, er fängt an: Ich bin stark, aber meine Feinde sind größer, aber Gott, du bist der Größte. Und er mantelt diese Sandwich-Psalme immer so zusammen. Er sagt, kleidet sein Leid immer damit, dass Gott größer ist, dass Gott von Anfang an da war und dass Gott immer bei ihm sein wird. Und dieser junge Mann, ja, singt seine Lieder immer, bevor seine Schlacht ausgetragen wird. Wir singen vielleicht viel öfter unsere Lieder oder bejubeln Gott, nachdem wir einen Sieg davongetragen haben und sagen: Wow, das war jetzt super knapp, ich war kurz davor zu scheitern, aber Gott, irgendwie haben wir es ja geschafft. David hat es nie gemacht. Der hat immer gesagt: Hey, da wird richtig viel auf mich zukommen, aber egal was kommt, mein Gott wird größer sein. Und ich glaube, daraus können wir ein gutes Prinzip machen, um zu sagen: Lasst uns doch unsere Siegeslieder singen, bevor wir in die Schlacht hineingegangen sind. Nicht die Lieder singen, nachdem wir in die Schlacht hineingegangen sind, sondern davor. Dass wir schon so proklamieren und fest sind, dass Gott siegreich ist, bevor wir die Schlacht begonnen haben. David ist ein krasser Typ, ein Vorbild, kein Wunder, sonst würde ich ihn hier nicht reinnehmen wahrscheinlich. Noch kein Held. Und ich finde es interessant, wie er singt: Gott, du bist meine sichere Burg. Und wisst ihr, Gott ist unsere sichere Burg. Aber wir denken öfter, dass Gott unsere sichere Burg ist vor schlechten Situationen, vor Schwierigkeiten, vor Leid, vor Problemen. Aber Gott ist niemals deine Burg, beziehungsweise fast niemals deine Burg vor Schwierigkeiten, sondern er ist deine Burg in den Schwierigkeiten. Er wird immer dein Schutz sein in den Bedrängnissen, in den Problemen, in den Verfolgungen, aber er wird selten dein Schutz vor Problemen und vor Verfolgungen und vor Bedrängnissen sein. Warum? Weil er dich darin stärker machen wird, weil er mit dir siegreich sein wird und wie wir in dem Video schon gehört haben, weil er möchte, dass sein Plan in Erfüllung kommt, dass seine Hand dich führt, dass seine Stärke offenbar wird und dass du immer mehr abnimmst und nicht sagst: Ich kann, ich will, ich werde, sondern anfängst zu sagen: Gott kann, Gott wird und Gott ist mit mir. So schnell sagen wir nämlich: Ich möchte etwas tun, aber ich bin so begrenzt, weil wir auf uns schauen. Ich möchte gern mein Ziel verfolgen und am Ende siegreich sein. Aber diese ganzen Probleme, meine ganzen Schwäche hindern mich davor. Aber David sagte immer: Ich möchte dieses Ziel erreichen und mein Gott ist so viel größer. Die Philister sind stark, aber mein Gott ist größer. David ist einfach krass. Und ich glaube, seine ganze Geschichte ging los in der Schlacht gegen Goliath, ja. Wer hat noch nie eine gute Predigt über Goliath gehört? Ja, Goliath und David, jeder, oder? Jeder hat das schon mal gehört. Deswegen werde ich auch noch ein bisschen drauf eingehen. Aber bevor David gegen Goliath kämpfte, war er ein ganz stinknormaler Junge, der auf Schafe aufpasste. Und er hatte 7 Brüder, die alle groß gewachsen, stark und super waren. Der Vater liebte alle seine Kinder und David musste immer Schafe hirten, warum auch immer, ist halt so. Er war wahrscheinlich der Jüngste, der Mickrigste. Und dann kam Samuel und sollte für Gott einen neuen König salben, weil Saul, der amtierende König zu der Zeit, richtig viel Bockmist gebaut hat. Und Gott wollte nicht, dass Saul länger König ist und hat zu Samuel, dem Propheten der damaligen Zeit, gesagt: Gehe und salbe mir einen neuen König, ich werde dir zeigen, welcher das ist. Und so sollte ein Vater seine ganzen Söhne vorstellen, 8 an der Zahl, nahm aber nur 7 Söhne mit. Und jeder wurde Samuel vorgestellt, jeder Einzelne. Und zu jedem Einzelnen sagte Samuel nein, weil Gott ihm sagte: Das ist er nicht, das ist er auch nicht, das ist er auch nicht, das ist er auch nicht. Bis alle durch waren und Samuel sagt, sag mal, hast du nicht noch einen Sohn? Und er sagt, ja, ich habe noch einen, aber der ist gerade Schafe weiden. Er sagt, hol mir auch den. Und ich finde es interessant von dem Vater, er weiß, dass jetzt einer seiner Söhne zum König gesalbt wird. Und wen lädt er vor? 7 Stück außer David. Warum macht er das nicht? Weil er wusste, der wird es eh niemals sein. Der hütet halt die Schafe, der ist bedeutungslos, der ist nicht so wichtig, den lasse ich zurück. Und genau den will Gott haben. Genau diesen einen bedeutungslosen Menschen für den Vater, der halt nicht würdig wäre, ein König zu sein. Genau den will Gott haben. Und ich glaube, dass Gott genau uns haben möchte, dort, wo wir sind. Auch wenn andere denken, der kann niemals etwas erreichen, was man vielleicht sich vormag, dass er erreichen könnte, aber sagt, das schafft er nicht. Das schaffen vielleicht alle anderen, aber das schafft er nicht. Und ich glaube, Gott möchte genau solche Menschen haben, damit er beweisen kann, dass nicht der Mensch kann, sondern dass Gott durch den Menschen kann. Und David war ein Mensch nach Gottes Herzen. Und genau deswegen wollte er David haben. Gott verließ sich immer auf David. So war er in der Schlacht. Die Philister stellten sich auf gegen die Israeliten. Saul war im Kampf. Und da stand dieser Goliath auf, ja, dieser riesige Typ, gegen den keiner kämpfen wollte. Wer ihn tötet, der hat dann Glück. Aber wenn Goliath die Israeliten tötet, also den, der gegen Goliath kämpfen sollte, dann werden alle Israeliten versklavt. Wenn man Goliath tötet, dann werden alle Philister bestraft, okay? Und so sollte ein Mann gegen Goliath kämpfen und niemand wollte es. Sogar 3 von Davids Brüdern waren in der Schlachtreihe. Und keiner traute sich. Und David war wieder beim Schafehirten. Er wurde zum König gesalbt mit Öl von dem Propheten und war immer noch kein König. Trotzdem, weil Saul war der König. Und David musste zurück zu den Schafen. Immer wieder sollte er zu den Schafen und zurück weiden. Kam dann wieder zu Saul. Saul liebte ihn langsam, mochte ihn immer mehr. Aber David musste immer wieder zurück zu den Schafen, weil er darin treu sein wollte, auch seinem Vater zu dienen. Und so war er gerade wieder bei den Schafen, als diese Schlacht war. Und man rief David zu kommen, nicht um gegen Goliath zu kämpfen, sondern um Proviant zu bringen. Und David marschiert los, kommt vorbei, bringt das mit auf seinem Esel, merkt dann plötzlich, dass eine Schlacht ist, geht in die Reihen, will dabei sein und kriegt mit, dass dieser Goliath das ganze Volk Israel und Gott verhöhnt. Und er sagt sich, wer ist dieser Typ, der Gott flucht? Und niemand macht was gegen ihn. David war ein junger Bursche, ja, und fragt den Nächsten, was soll das, was soll das? Und dann wurde das so bekannt, dass David zu Saul sollte. Und David sagt, ich werde gegen Saul kämpfen. Es will keiner, ich hirte zwar nur Schafe, aber ich will, weil ich habe auch schon Löwen besiegt, ich habe auch schon Bären besiegt. Für mich kein Problem, denn Gott ist bei mir. Er wird mir den Feind in meine Hand geben. Und ich lasse nicht zu, dass so ein Unbeschnittener, wie David sagen würde, ja, ein Philister, der nicht an Gott glaubte, Gott verhöhnt. Da war er sich ganz klar. Er legt los, nimmt sich 5 Steine, ja, und Spoiler-Alarm, Goliath fällt, okay? Und Spoiler-Alarm, jeder Goliath in deinem Leben wird fallen, wenn du auf Gott vertraust. Und David singt, schon bevor er Goliath besiegt, sein Lied. Er schnappt sich das Mikrofon, ja, und fängt an zu singen und sagt, du kommst gegen mich mit Speer und Schwert. Ich trete gegen dich an in dem Namen des Herrn. Und der Name des Herrn, der Gott Israels, der Mächtige, wird mir heute deinen Kopf geben und ich werde ihn deinem Volk zur Schau stellen. So tritt David gegen Goliath an. Nicht, ich werde mal schauen, was raus wird und werde dann Gott bejubeln, sondern ich werde dich besiegen, weil Gott mit mir ist. Und genau so passiert es. Er nimmt sich 5 Steine mit. Braucht aber nur einen, ja, braucht nur einen, denn Gott macht Goliath sofort platt. David, ein Mann nach Gottes Herzen. David vertraut Gott so sehr und so nimmt sein Lauf den Weg. David wird größer, David besiegt Zehntausende von Philister, ja, Saul besiegt Tausende von Philister. So besingt man David immer mehr, alle feiern David komplett und Saul wird auch gefeiert, aber nicht mehr so doll. Und Saul wird immer eifersüchtiger, immer wütender auf David, den er eigentlich so sehr mochte. Und so versucht Ihr könnt das nachlesen im 1. Samuel 19. Und so versucht Saul, David zu töten. Und das immer und immer wieder. Er versucht, David zu töten, weil er nicht will, dass das Volk ihn liebt und dass er seinen Platz nimmt. Er wollte König sein. Saul war der erste König Israels. Und David wird der Nächste. Und Saul wollte, dass sein Sohn Jonathan König wird. Er wollte, dass sein Blut weiter König wird. Aber David sollte der nächste amtierende König werden. Und das wollte Saul keines. Auch wenn er ihn so sehr liebte. Wollte er ihn umbringen, immer wieder und immer wieder. Und er verfolgte David, und David floh aus seinem Königreich, versteckte sich über Jahre hinweg und war immer auf der Flucht. Und jetzt fragt man sich vielleicht: Gott, du hast doch David zum König gesalbt, oder? Du hast doch gesagt, er soll König werden. Aber warum um alles in der Welt muss er so viel Leid durchleben? Warum wird er immer wieder geschlagen, verfolgt, verflucht, und muss sich in Höhlen verkriechen, über Jahre in Angst leben, voller Hunger, voller Verfolgung, obwohl Gott doch gesagt hat, ich möchte, dass du König wirst. Und alle wussten es. Und irgendwie ergab sich das kein bisschen. David war der allerletzte, der König hätte werden können, weil Saul so komplett gegen ihn war. Und David war auf der Flucht über Jahre und hatte zweimal die Möglichkeit, Saul zu töten. Einmal in der Höhle, wo Saul auf Klo gegangen ist. Okay, ja, er wollte mal auch aufs Klo. Und David war genau in der Höhle und hat dort sich halt verkrochen. Und plötzlich ist da Saul der König, ja. Den Typ, den er einfach nur kurz umbringen könnte, jetzt beim Stuhlgang, ja. Und dann wäre alles vorbei gewesen und David wäre sofort König gewesen, ja. Weil das wollte Gott doch auch von David. Er wollte doch, dass David König wird. Und Saul war am falschen Platz. David wäre der Richtige gewesen. Und David tötet ihn nicht. Und eine zweite Möglichkeit, einmal später in der Wüste, da kampiert Saul und David hat wieder die Möglichkeit, Saul zu töten. Und er klaut ihn nur seinem Speer und lässt ihn in der Wüste. David hat zweimal die Möglichkeit, Saul zu töten und König zu werden, aber tut es nicht. Warum tut er es nicht? Warum lässt David Saul weiter König sein, obwohl Gott wollte, dass David König ist? David sagt Folgendes. David sagt, ich taste den Gesalbten des Herrn nicht an. Ich werde den Gesalbten des Herrn niemals antasten, egal was da auch kommen mag. Gott hat gesagt, hat Saul zum König gesalbt. Er sollte König sein. Ich bin zwar auch zum König gesalbt, aber ich werde niemals, niemals in der ganzen Welt den Gesalbten des Herrn anfassen. Egal, was es kostet, egal, wie sehr er mich verfolgt, weil Gott hat eine Berufung in sein Leben gesprochen und ich werde der Letzte sein, der ihn töten wird. Und so haben wir alle unsere Probleme, glaube ich. Und Saul, ich frage mich immer, warum hat Saul so ein großes Problem gehabt, dass er David töten wollte, dass er ihn verfolgen wollte. Und ich glaube, eine Szene ist ganz gut. Wir befinden uns im Haus, im Könighaus, da war David noch dort. David spielt die Harfe immer wieder, um Saul zu besänftigen. Und Saul möchte David wieder einmal töten. Ja, er ist voller Zorn, Wut entbrannt, schnappt sich sein Speer, wirft nach David und verfehlt ihn. Beide sind im selben Raum, okay? Ich glaube, wenn David jetzt diesen Speer zurücknehmen würde, David würde sein Ziel ganz sicher nicht verfehlen. Aber Saul, warum auch immer, im selben Raum, eine kleine Distanz, verfehlt David. Ja? Saul hat seine Hand am Speer, David seine Hand an der Harfe. Und ich glaube, dass in dem Raum eine dritte Hand war. Und zwar die Hand Gottes, die das Ganze geführt hat, dass David nicht getötet wird. Und David war immer treu und hat gesagt, ich werde Saul niemals anfassen, koste es, was es wolle. Selbst wenn er mich tötet, ich werde ihn nicht töten. Wie schwer muss es sein, seinem Verfolger, seinem Feind, der einen die ganze Zeit töten möchte, nicht selbst zu töten, obwohl man die Möglichkeit und alles Recht hat? Und warum ist Saul so verbittert in seinem Herzen? Warum tut er das? Ich glaube, dass wir ganz oft immer David sein wollen. Ich würde so gern David sein, ein Mann nach Gottes Herzen, okay? Mit einem Stein in der Steinschleuder jeden Feind besiegen. Aber ich glaube, dass wir doch oft ganz schnell einfach nur Saul sind. und versuchen, andere Menschen, die um uns herum sind, fertig zu machen, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz, wo auch immer, weil wir Probleme mit uns selbst haben. Tatsächlich so, wir Menschen, wir schätzen uns oft so viel negativer ein, nicht nur beim Aussehen, in allem eigentlich. Wenn wir auf jemand anderen schauen, dann sehen wir immer das Beste, immer das Positive irgendwie. Und wenn wir dann auf uns selbst schauen, dann denken wir nur, wer bin ich im Vergleich? Wer bin ich? Und ich glaube, Saul ist genau in diesem Problem reingerutscht. Er hat auf David geschaut, was David erreicht hat, was David mit Gott getan hat, wie treu David Gott gegenüber war, und kam in diese tiefen Depressionen hinein und zu sagen, wer bin ich? Ich bin der König, den Gott verlassen hat, den Gott plagt, den keiner möchte. Schaut nur auf David und seht den nächsten König, den Gott liebt, mit dem Gott geht. Und Saul wird zutiefst in seinem Herzen verbittert. Und ich glaube, wir haben oft diesen Kampf zwischen, ich möchte eigentlich David sein, aber ich bin noch lange Saul. Ich gucke auf andere in der Gemeinde, auf andere in meinem Arbeitsplatz und andere in meiner Familie, sehe diese schillernden, leuchtenden Personen, die irgendwas erreichen, schaue dann auf mich und denke, boah, was bin ich im Vergleich? Was bin ich eigentlich im Vergleich? Kann ich überhaupt was? Liebt mich Gott überhaupt? Bin ich überhaupt Gott treu? Warum ist dieses ganze Leid in meinem Leben? Warum werde ich verfolgt? Warum werde ich immer geschlagen? Warum auch immer was in meinem Leben passiert? Und wir haben dann diese Dinge, die gegeneinander stehen. Einmal diese Person, denen es immer gut geht, und dann irgendwie ich, der da ist und sagt, wer bin ich eigentlich in der Gemeinde oder in meinem Arbeitsplatz oder in meiner Familie? Ich möchte euch ein kleines Beispiel aus meinem Leben erzählen, ja, bevor ich den ganzen Sack zumache. Ich möchte mich jetzt nicht irgendwie besonders leidvoll darstellen oder so. Jeder hat seine Probleme, jeder hat sein Leid. In meinem Leben war es ein bisschen schwierig, seitdem ich aufgewachsen bin, in meiner Familie, in meinem Umfeld. Wir sind oft umgezogen. Und egal, wo ich war, ich kannte Gott schon, seitdem ich 5 war, und ich liebte ihn und ich hatte das Vorrecht, echt schon da volle Sache mit Gott zu machen, ja, als kleiner Pimpf. Und trotzdem, egal wo ich hinkam, sei es nach Hause, sei es in die Schule, sei es wo auch immer, ich wurde immer behandelt wie sonst was, wie ein letzter Dreck. Ich wurde immer beleidigt, immer geschlagen. Ich hatte 2 Brüder, ich habe 6 Brüder, und ich bin sehr dankbar über die 6 Brüder und ich liebe sie heute. Wir haben ein gutes Verhältnis, aber früher als Kinder sind unberechenbar, okay? Und 2 haben sich zusammengetan. Und immer, wenn ich zu Hause war, wurde ich immer geschlagen und immer beleidigt und immer gesagt, du kannst nichts, Joel, du wirst nichts werden, du bist der Letzte, du bist ein Loser. Und dann war ich in der Schule, dann kamen die Nächsten, die mich geschlagen haben, durch Fensterscheiben geschmissen haben, mich beleidigt haben, mich fertig gemacht haben, gesagt, du kannst nichts, du bist nichts, du wirst nichts. Das jedes Mal, immer und immer wieder. Und ich fragte mich, Gott, wo bist du eigentlich? Da sind so viele Leute, die alle ein tolles Leben haben. Und ich kenne doch dich, meinen besten Freund, mein Helfer, mein Retter, mein Erlöser, mein König, der nur ein Wort sprechen muss und alles wird zum Besten gewandt. Und Gott war irgendwie nicht da. Ich sagte, Gott, ich kenne dich doch, aber hier ist so viel Leid in meinem Leben. Und Gott hat mich da nicht rausgerettet. Aber Gott sagte, ich bin da, obwohl deine Feinde um dich herum sind. Und Gott ist meine sichere Burg, nicht vor Problemen, vor Bedrängnis, sondern in Bedrängnis und in Problemen. Wie schön wäre es, ein Leben zu haben, ganz ohne Leid, ganz ohne Probleme. Aber das gibt es leider nicht, auch wenn wir Christen sind. Christus sagte sich genau dasselbe. Christus kam auf die Welt in Leid, um für uns zu sterben. Nicht, um uns alles Leid zu nehmen. Er sagte sich, ich möchte auf die Welt kommen, weil ich euch liebe und weil ich durch dasselbe Leid hindurchgehen werde, durch das ihr durchgeht. Und ich möchte, dass ihr euch endlich sehen könnt, nicht wie euch selbst seht, schlechter als andere Menschen uns sehen. Nein, ich möchte, dass ihr euch seht, wie ich euch sehe. David wusste ganz genau, wer er war. Er wusste ganz genau, wer Gott war. Er sagte sich, da sind diese Probleme, da sind diese Feinde um mich herum, aber mein Gott ist größer. Saul sagte sich, mein Gott liebt mich, aber da ist dieser David, der viel größer ist als ich. Und ich möchte uns in unserem Leben herausfordern und sagen, wo setzt du dein Aber in deinem Leben? Setzt du es nach deinen Problemen oder setzt du es vor deinen Problemen und lässt dich von diesen erdrücken? Wir haben alle Ziele in unserem Leben und ich möchte euch ermutigen, falls du dieses eine Ziel hast in deinem Leben, ja, und sagst, ich kann das nicht erreichen. Ich werde das niemals schaffen. Dann hör auf damit, darin zu verweilen und ändere nicht dein Ziel, aber ändere dein Aber. Ändere dein Aber, wo du es setzt. Und fang an zu sagen, ja, da sind diese Probleme vielleicht. Und ja, ich bin noch kein Held. Aber eigentlich bin ich doch ein Held. Gott wird zur rechten Zeit kommen. Und er wird dich hindurchführen und dich zu einer Person machen, stärker als du es vielleicht heute bist und stärker als du es jemals sein wirst und stärker als deine ganzen Feinde. Und ich glaube, wenn wir anfangen, unsere Feinde zu lieben, wie Jesus es gesagt hat, können wir anfangen, unser eigenes Herz, das uns selbst verdammt, beiseite zu legen und zu sagen, da war all das Problem, aber ich werde Gott folgen.
EFG Miltenberg. Kirche ist Bewegung.